Ihr seht, ich muss mir noch ein bisschen Mut antrinken für das Thema. Ich freue mich für alle, die da sind, trotz dem schönen Wetter. Und ich denke, für mich da sein, trotz dem schönen Wetter, hat sehr viel auch mit unserem Thema zu tun. Und wir sind ja jetzt schon zum zweiten Mal dran in dieser Predigtreihe, wo wir uns damit beschäftigen, Glauben fängt zuhause an. Und wir haben ja in der zweiten Hälfte von diesem Jahr nochmal zwei Folgen planen zu dem Thema. Beim Aufpacken zu dem Thema ist schon länger her. Im April haben wir uns ja mit der Erneuerung von unserem Lebenshaus beschäftigt. Und da haben wir gemerkt, wie notwendig das immer wieder neu ist, dass unsere Lebenshäuser immer wieder erneuert werden. Erneuert werden. Damit Christus im Zentrum kann stehen von unserem Leben, von unseren Häusern. Wenn das nicht der Fall ist, und leider kann man das immer wieder auch beobachten, das führt schnell zu einer Verflachung vom geistlichen Leben in unserer Familie. Das führt schnell zu einem Analphabetentum über das Evangelium, gerade bei der nächsten Generation. Ich tue dazu noch mal kurz die Umfrage oder das Resultat von dieser Umfrage einblenden, die ich schon das letzte Mal gezeigt habe, wo in den USA gemacht worden ist, unter Jugendlichen, die in evangelikalen, christlichen Elternhäusern aufgewachsen sind. Wo 48% sagen über ihre Mutter, dass sie sehr christlich ist. 48% von allen Jugendlichen, die befragt worden sind, die in christlichen Häusern aufgewachsen sind. Und das ist eine ganz tragische Zahl, die mich beschäftigt. Nur 23% tun ihren Vater als christlich, wirklich gläubig christlich bezeichnen, wo in so Häusern aufgewachsen sind. Und Nummer 27 sagen, dass sie die heime Familienandacht, Gebet oder Bibellesen erlebt haben. Das macht betroffen. Das erschüttert. Aber heute Morgen soll es gerade um das Gegenteil gehen. Heute Morgen soll es wieder darum gehen, dass vor allem auch junge Familien ermutigt werden. Wir haben ja einige junge Familien. Das ist etwas Wunderbares, wo die Kinder noch klein sind. Da sind nämlich die Chancen ganz gut, dass man die Weichen in all diesen vielen Fragen von Erziehung und Familie und Glauben richtig stellen können. Aber auch wir, die Kinder schon grösser haben, wir brauchen auch Ermutigung, dass man dranbleibt. Und jede Familie, hat das letzte Mal schon gesagt, ich möchte das heute bewusst nochmal sagen, jede Familie hat ja auch Bezugspersonen, sei es Götti, sei es Onkel, sei es Grosseltern. Also wir alle sind heute Morgen angesprochen, wir sollen ermutigt werden. Wir alle haben nämlich Verantwortung in Bezug auf die nächsten Generationen. Ich zeige auch diese Folie nochmal, dass wir drin sind, auch nochmal um was es geht. Auch heute wieder Ermutigung, dass die gesunden biblischen Werte und Maßstäbe wir aus Überzeugung leben in unseren Familien. Und heute Morgen geht es auch wieder darum, dass Jesus auf ganz unverkrampfte und auf natürliche Weise der Mittelpunkt darf sein von unserem Familienleben. Und im April, beim ersten Mal am Schluss, sind wir ja aus dem Josua 24, vielleicht mögt ihr euch noch erinnern, aufgefordert worden, eine Entscheidung zu treffen zur Erneuerung von unseren Häusern. Oder Josua selber sagt, erwählet euch heute, wem ihr dienen wollt. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Und heute Morgen geht es darum, wie können wir jetzt diese Entscheidung vor Gott auch ganz konkret in unseren Familien umsetzen. Wie können unsere Familien ganz konkret erneuert werden? Ich möchte gerne jetzt mit euch einen Text lesen, wie schon angekündigt, aus dem Alten Testament wieder, aus dem 5. Buch Mose, Kapitel 6. Das sind noch so die letzten Worte gewesen, oder von den letzten Worten, die der alte Mose gegenüber dem Volk Israel ausgesprochen hat. 5. Mose 6. Dies sind die Gebote und Ordnungen und Weisungen, die ich euch im Auftrag des Herrn, eures Gottes, weitergeben soll. Ihr sollt sie tun und lernen, wenn ihr das Land besitzt, in das ihr nun hinüberzieht. Damit du dein Leben lang den Herrn, deinen Gott, fürchtest und alle seine Ordnungen und Gebote hältst, die ich dir gebiete. Du und deine Kinder und deine Kindeskinder, damit deine Tage lang werden. Hört also gut zu, ihr Israeliten, und tut, was der Herr euch sagt. Dann wird es euch gut gehen. Ihr werdet in einem Lande wohnen, in dem Milch und Honig fließen. Ihr werdet dort viele Kinder haben. Das hat der Herr, der Gott eurer Vorfahren, versprochen. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit all deiner Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen und sollst sie deinen Kindern einprägen und davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt oder unterwegs bist, wenn du dich niederlegst oder aufstehst. Und dann noch weiter im Vers 10. Wenn dich nun der Herr dein Gott in das Land bringen wird, von dem er deinen Vätern Abraham, Isaak und Jakob geschworen hat, es dir zu geben, große und schöne Städte, die du nicht gebaut hast, so hüte dich, dass du den Herrn nicht vergisst, der dich aus Ägyptenland, aus dem Sklavenhaus geführt hat. Möchte ich auch heute Morgen wieder den Schlüssel brauchen, den ich schon letztes Mal gebraucht habe, jetzt habe ich das Wort verwechselt, das Bild brauchen von einem Schlüssel. Von einem Schlüssel. Und der erste Schlüssel, wie Familie erneuert werden, wird uns im Vers 2 von unserem Text zeigen. Da braucht es nämlich eine geistliche Langzeitperspektive. Oder wir können auch sagen, es braucht eine geistliche Langzeitvision von uns Eltern, von uns Tanten, von uns Grosseltern, von uns Göttis. Ich lese es nochmal. Die Langzeitperspektive, Vers 2. Damit du dein Leben lang den Herrn, deinen Gott, fürchtest und seine Ordnungen und Gebote hältst, die ich dir gebiete, du und deine Kinder und deine Kindeskinder, damit deine Tage lang werden. Das ist ein erster Schlüssel zur Erneuerung von unserer Familie. Eine Langzeitperspektive im Blick auf die nächste Generation. Wenn es gehört und gelesen, du und deine Kinder und deine Kindeskinder. Und ich glaube, das gilt auch, wenn wir noch gar kein Kind haben oder noch keine Kindeskinder haben. Dass man diese Perspektive schon dürfte im Auge haben. Dein Leben lang, damit deine Tage lang werden. Und so geht es weiter im Vers 3. Und die Langzeitperspektive Gottes, die ist eigentlich immer wieder das Thema von dem fünften Buch Mose. Wenn ihr das Kapitel vorher lest, kommt es immer wieder auf, der Gedanke, dass es euch gut geht. Vers 33 zum Beispiel im Kapitel 5. Und eure Tage verlängert werden. Langzeitperspektive für unsere Familie. Warum betone ich das? Langzeitperspektiven sind in unserer Gesellschaft nicht in. Zum Beispiel die grossen Politiker, die sind oft gezwungen, ihrem Handeln nur die nächsten Wahlen im Auge zu haben. Warum? Das wird jetzt abgewählt. Gerade Politiker sind oft gezwungen, nur Symptombekämpfung zu machen, kurzfristig. Das wird jetzt abgewählt. Wenn es Langzeitperspektive im Auge hättet, würde es eben abgewählt. Und das ist das Problem von vielen Staaten auf dieser Welt, dass man nicht zum Schlamassel rauskommt. Weil kurzfristige Symptombekämpfung verhindert oft notwendige langfristige Lösungen von den Problemen der Länder. Wir sind in einer Gesellschaft, wo Kurzfristigkeit, Kurzlebigkeit angesagt ist. Wir leben zum Beispiel auch in einer kurzlebigen Medienkultur. Das wissen wir alle, das färbt ab, vor allem auch gerade bei Jugendlichen. Trendforscher sagen, ich kann es zwar fast nicht glauben, aber ich habe es gelesen, ich habe es zweimal gelesen, ob das wirklich stimmt. Trendforscher sagen, dass man heute pro Tag mit 1000-mal Eindrücken und Informationen konfrontiert werden, heute wie unsere Urgroßeltern innerhalb von einem Jahr. Also ich kann es fast nicht glauben, was das stimmt. Aber was sicher stimmt, dass wir zigfach mehr Eindrücke und Informationen zu verarbeiten haben pro Tag, wie unsere Urgrosseltern. Und darum redet man heute bei den Kindern sogar, ich glaube ich schon mal erwähnt, vom sogenannten Teflon-Kind, wo oft gar nicht mehr viel kleben bleibt, weil sie mit so vielen Eindrücken überflutet werden. Und interessanterweise ist, das ist nichts Neues, das ist auch eigentlich bei den alten Israeliten nicht viel anders gewesen. Der gleiche Mose, der das fünfte Buch geschrieben hat, hat nämlich schon im zweiten Buch, im Mose, im Exodus, eigentlich das Gleiche aufgeschrieben. Gottes Wort, Gottes Weis, Gottes Ordnungen, Gottes Gesetz hat er dargelegt, aber wie schnell haben die alten Israeliten das alles vergessen. Und jetzt ist noch dazu gekommen, dass die meisten Israeliten das ja gestorben sind unterwegs, unterdessen, wo das ja noch live miterlebt haben, wie Gott seine Ordnungen und Gesetze bekannt gegeben hat am Berg Sinai, sehr eindrücklich, mit Erdbeben, mit Donnerstimmen. Die Generation ist unterdessen schon längst gestorben und es ist eine neue Generation aufgekommen im alten Israel, die zum Teil da völlig unwissend war, wer Gott ist, was seine Gebote und Ordnungen sind. Und darum wird dieses fünfte Buch Mose, das hat ja einen latinischen und einen griechischen Fachausdruck oder Titel, das heisst, ich muss schauen, ob ich es richtig sagen kann, ich will die Zunge brechen, Deuteronomium. Deuteronomium, ich habe noch geübt im Büro, aber jetzt ist es gegangen. Das heisst nichts anderes auf Deutsch, Wiederholung vom Gesetz. Die Wiederholung von dem, was schon vorher gesagt wurde, ist im zweiten Buch Mose. Und ich glaube, jede Generation hat das immer wieder nötig, die Wiederholung. Wer Gott ist, was seine guten Gedanken sind, was seine Weisungen und Ordnungen sind, damit Gottes Wort haften bleibt in unserer Familie, damit Gottes Wort Tiefgang findet in unserem Leben und in unserer Familie. Und dazu braucht es eben eine geistliche Langzeitperspektive. Damit unsere Familie und auch wir selber dauerhaft unter dem Segen Gottes können stehen. Damit wir selber und unsere Familie dauerhaft unter dem Ja Gottes können stehen. Immer wieder neu können beschenkt werden vom lebendigen Gott. Das ist die Bedeutung vom hebräischen Wort Segen. Das heisst, Gott beschenkt Menschen mit heilschaffender Kraft. Du kannst den schönsten Mensch heiraten auf dieser Welt oder heiraten haben. Wenn deine Ehe nicht längerfristig unter dem Segen Gottes steht, ist schnell der Wurm drin. Du kannst die beste Ausbildung genossen haben, die es überhaupt gibt auf dieser Erde. Wenn dein Leben nicht dauerhaft unter dem Segen Gottes steht, kann ganz schnell der Wurm hineinkommen. Du kannst die hübschesten Kinder haben, die intelligentesten Kinder, und welche Eltern wünschen sich das nicht? Aber wenn unsere Familie nicht dauerhaft unter dem Segen Gottes steht, kann auch in unserer Familie schnell einmal der Wurm drin sein. Und darum ist es notwendig, eine geistliche Langzeitperspektive im Auge zu haben für unsere Familie. Ich bin kürzlich in meiner persönlichen Bibellese im Hebräer 11 drin gewesen. Leider habe ich es vergessen, im Predigtflyer zu schreiben. Wir können das auch noch als Parallelstelle anwenden. Da sehen wir nämlich, dass der Mose selber ein eindrückliches Vorbild war in Bezug auf die Langzeitperspektive von seinem Leben. Und zwar sogar als junger Mann. Hebräer 11. Dort steht, dass der Mose die beste Ausbildung eigentlich genossen hat, die damals in der antiken Welt, in der alten Welt möglich war. Er hat die besten Universitäten besucht, damals in Ägypten. Als adoptierter Sohn vom Pharao. Er hat im Saus und Braus gelebt. Er hat alles gehabt, was er wünschen kann, in allem Luxus geschwellt. Der hat das gehabt, was sich viele Menschen wünschen. So will ich einmal leben. Und im Hebräer 11 heisst es von Mose, ich zitiere wörtlich, obwohl er das alles gehabt hat, wählt er viel lieber mit dem Volk Gottes, mit seinem eigenen Volk, verachtet zu werden. zu leiden. Und dann heisst es weiter, als für eine kurze Zeit das gottlose Leben können auszukosten. Heisst es so, als für eine kurze Zeit das gottlose Leben auszukosten. Warum hat er das viel lieber gewählt? Weil er eine Langzeitperspektive hatte. Das heisst wörtlich, er sah an die Belohnung. Er hat gesehen, das bringt mehr zum verachteten Volk Gottes zu gehören, als der zeitlich begrenzte Genuss von der Sünde können zu haben. Was heisst das für uns? Wir wollen da tränken. So wie wir heute leben, das prägt auch andere Menschen. Das hat auch Einfluss auf andere Menschen. Denk daran, die nächste Generation, die beobachtet mich und dich. Aber die nächste Generation, die ist auch dankbar, wenn wir unseren Glauben mit Profil vorgelebt haben. Die nächste Generation wird auch dankbar sein, wenn sie von uns hat können lernen. Und so kann unser Leben der Anfang sein von einer langen, langen Segenslinie Gottes. Und wenn sie nicht mit uns angefangen hat, vielleicht schon mit unseren Vorfahren, können wir ein Verstärker sein von einer langen Segenslinie Gottes, die über Generationen rausgeht. Ich möchte euch ein Beispiel dazu nennen, das ich am letzten Sonntag erwähnt habe, erlebt habe, ein peinliches Beispiel. Ich hatte letzten Sonntag einen Auswärtsdienst in einer anderen FEG, die im Moment keinen Pastor hat. Und gerade nach dem Gottesdienst, als ich fertig war, kommt eine Freundin, eine alte Freundin von meiner Mutter, die da war, mit einem Fotoapparat, stürmt sie auf die Bühne führen und sagt, ich möchte noch ein Foto machen von allen, die aus meinem Familienstamm sind, die in diesem Gottesdienst gesessen sind. Das sind etwa, ich habe es nicht zählt, zwischen 10 und 20 Leute, die Welt geheissen haben in diesem Gottesdienst. Und sie hat uns Druck gehalten und hier vorne hergestanden. Und ich kann euch sagen, mir ist das furchtbar peinlich gewesen, weil ich habe Mühe. Also Gottesdienst ist nicht da für Familienfotoshooting zu machen. Also mir ist das völlig peinlich gewesen, bis die Letzten gekommen sind, haben wir da müssen warten und ich immer denke, was denken da die Leute? Wenn ich verstehe, ich bin auch ein bisschen geprägt. Ich habe ja viele Gemeinden gesehen, habe gesehen, grosse Familien, kleine Gemeinden, ist einerseits schön, auf der anderen Seite war das auch furchtbar schwierig gewesen. Und der Clan, der kennt sich und der hat den Rücken zu allen anderen und man kommt kaum rein, darum habe ich so eine Abneigung gegen das. Dann sind wir lange da vorne gestanden, bis sie endlich gekommen sind. Und dann ist es so, die Cafeteria ist oberhalb vom Saal mit grossen Fenstern. Ich dachte, was denken da die Familienweltshow da vorne? Ich war richtig ungehalten gewesen. Und als wir endlich alle da vorne gestanden sind, hat die Fotografin der Apparat hat nicht tun. Und als er dann endlich da hat, hat sie gemerkt, dass sie zu nahe ist. Und ich muss rauslaufen und die andere Reihe hindern. Und meine Frau hat gemerkt, dass ich ein bisschen, ich habe die Foto nicht gesehen, wenn ich drin schaue. Ich habe mich geschämt. Was gibt da für ein Bild? Ein Familienclan-Foto, gerade nach dem Gottesdienst. Und dann endlich hat es mal Klick gemacht. Und ich endlich mal mit den anderen Leuten ein bisschen reden. Erst im Nachhinein, als ich mir wieder so innerlich, ich habe die Foto nicht angeschaut, ich will da nicht, wenn ich dort reinschaue. Aber wahrscheinlich zeigen diese Fotos mir erst nachher in den Sinn gekommen, doch auch ein Teil von einer Segenslinie. Wo angefangen hat mit einem jungen Mann damals, der völlig ungläubig aufgewachsen ist. Der nach dem Sinn vom Leben gesucht hat und verzweifelt ist dabei, nicht depressiv ist, aber verzweifelt ist aus rationalen Gründen, am Selbstmord gestanden ist. Und dann ist ihm Jesus begegnet, als junger Mann. Und das kann Stamm entstehen, braucht es ja nicht nur einen Mann, sondern auch noch eine Frau. Die steht auch am Anfang von dieser Segenslinie. Eine junge Frau, schon in den jungen Jahren Jesus zum Zentrum von ihrem Leben gemacht hat. Oder ein anderes Beispiel. Habt ihr in der neuen FEG-Zeitung, also im FEG-Heftli, FEG.ch, schon den Artikel gelesen von Tom Murhofer? Sehr empfehlenswert. Der Tom Murhofer macht eine feine Gemeindegründungsarbeit in einem der schwierigsten Gebiete der Schweiz. Diesbezüglich nämlich in Altdorf, im Kanton Uri. Ich bin mal neben dem Tom gesessen an einer Pastorenkonferenz. Ich habe ihn nicht gekannt. Ich habe gesagt, Tom, woher kommst du eigentlich? Und dann sagt er mir, er sei das Grosskind Also ich muss es anders sagen. Sein Onkel sei ein Mauerhofer, der mit der FBG bestens kennt. Und er sagt das Grosskind von dieser Siebschaft. Mauerhofer Armin, Mauerhofer Erich und so weiter. So etwas Gewaltiges. Und ich kenne die Geschichte von dieser Siebschaft ein bisschen, weil die sind befreundet gewesen. Mauerhofers Eltern, Grosseltern also, mit meinen Grosseltern mütterlicherseits. Das sind ganz einfache Leute, völlig ungläubig aufgewachsen, bis ihnen Jesus begegnet ist. Und vor allem die Mutter Mauerhofer, also Großmutter, war ein Original, eine Frau mit einer Langzeitvision. Ramin hat einmal erzählt, dass die Mutter alle sieben, sind sieben Kinder, Mauerhofer, im Neuenegg haben die gewohnt, im Kanton Bern, einmal alle sieben Kinder gerufen hat und aufstellen hat in der Küche, so etwas hätte man früher noch machen können. Die Mutter hat befohlen und alle haben herstehen. Nachher hat sie eine Langzeitvision Rede gehalten von diesen Kindern. Ich weiß nicht, wie alt die gewesen sind. Der Sinn von dieser Rede war, ich bin eure Mutter. Ich habe meinen Lebenstraum nicht ganz erfüllen. Ich wäre gerne in die Mission gegangen. Und jetzt bin ich eure Mutter geworden. Aber ich habe eine Vision für euch. Nämlich die Vision, dass ihr alle sieben, nicht nur regelmäßige und brave Gottesdienste besuchen werdet am Sonntag, sondern mein Wunsch und meine Vision ist, dass ihr alle einmal etwas bewegt für Jesus in dieser Welt. Da dafür lebe ich und da dafür bete ich und da dafür kämpfe ich. So, jetzt haben sie es gewusst. Aber es hat schon vorher angefangen. Der Armin erzählt einmal, wie seine Mutter und ein kleiner Knirps war, am Bettrand gehöckelt ist und betet hat, Heiland, mach aus dem Armin ein brauchbares Werkzeug. Und als kleiner Knirps hätte er sich natürlich nicht vorstellen können, Beißzangen oder irgendeinen Hammer. Aber da dahinter ist eine Langzeitvision. Wenn das Mütterli Mauerhofer wüsste, was der Tom macht, die würde aus dem Sarg rausspringen. Aus dem Grab rausspringen. Wohl uns Eltern. Natürlich, wir sind nicht Mauerhofer, verstehen wir recht, das kann man nicht kopieren. Aber das soll uns auch ermutigen. Und wohl uns Eltern, wenn wir eine solche Langzeitvision im Auge behalten, wenn wir unseren Lebensstil danach ausrichten, wie es da heisst, damit du dein Leben lang den Herrn, deinen Gott, fürchtest, du und deine Kinder und deine Kindeskinder, damit deine Tage lang werden. Und jetzt stehen wir vor der Frage, wie können wir denn diese Langzeitvision umsetzen? Und dazu finden wir in unserem Text gerade nochmal einen weiteren Schlüssel. Ich lese nochmal Vers 4 und 5. Der Schlüssel zur Umsetzung von dieser Langzeitvision. Das heisst, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Jetzt kommt die Aufforderung. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit all deiner Kraft. Das ist der zweite Schlüssel zur Erneuerung der Familie. Du sollst den Herrn lieb haben. Liebe Zuhörer, ich sage ganz ehrlich, mit einem von diesen fünf Worten habe ich ein Problem. Weißt du, mit welchem? Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben. Mit einem Wort habe ich da ein Problem. Sollst. Das kann man doch nicht befehlen. Jemand lieb haben. Also, ihr könnt mir es glauben oder nicht. Mir hat niemand befohlen, Monika zu heiraten. Das hätte ich vielleicht gar nicht gemacht. Dann habe ich sie geheiratet. Da kommt sie innen raus. Und nicht, wie mir das da irgendwo befohlen worden ist. Und trotzdem steht da, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben. Mir kommt es vor, der Schlüssel, wie es hinten keinen Griff dran hätte. Wie der Teil abbrochen oder noch nicht dran ist. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben. Aber in diesem Text finden wir einen Zugang, finden wir auch den Griff zu diesem Schlüssel. Ich möchte euch das nochmal lesen, Vers 12, was heißt: so hüte dich, dass du nicht den Herrn vergisst. Und jetzt kommt der Griff vom Schlüssel, der dich aus Ägyptenland, aus dem Sklavenhaus geführt hat. Kommt mir vor, wie jetzt noch der Griff dran ist. Ich lese die Verse zusammen. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben und ich uns von ganzem Herzen mit ganzer Hingabe. Und jetzt kommt Der Griff noch dazu vom Schlüssel, der dich aus Ägyptenland, aus dem Sklavenhaus geführt hat. Und das gilt auch für uns im Neuen Testament. Dass man nicht vergessen, was Jesus an uns da hat. Das hilft uns, ihn zu lieben. Er hat uns auch aus dem Sklavenhaus geführt. Aus dem Sklavenhaus von der Blindheit gegenüber dem Evangelium. Oder aus dem Sklavenhaus von unserem Egoismus. Oder aus dem Sklavenhaus, aus dem uns alles Vergängliche in dieser Welt wichtiger war als der lebendige Gott. Das ist auch ein Sklavenhaus. Und Jesus hat mit viel Liebe und Geduld geworben, bis wir endlich willig gewesen sind, uns rauszuführen lassen, aus der Gottferne raus. Das ist der Griff von dem Schlüssel. Man könnte sagen, im Neuen Testament heißt der Griff von dem Schlüssel, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben, heißt er, lasset uns ihn, Jesus, lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Zuerst geliebt. Er hat schon bevor der blaue Planet gestanden ist, hat er uns im Blick gehabt, dass wir einmal seine Kinder werden sollen. Er ist für uns gestorben, heißt es im Römerbrief, wo wir noch seine Finde waren. Er ist ja Auffahrt aufgefahren und hat sich gesetzt zur Rechten Gottes, wir haben es gefeiert. Und tut sich verwenden als Anwalt für uns, bevor wir den ersten Atemzug auf dieser Welt gemacht hat. Wer das nur als Mühe davon begriffen hat, was das heisst, er hat uns zuerst geliebt, das ist wie eine Initialzündung. Das gibt uns wieder Antrieb, der Herr von ganzem Herzen zu lieben. Ist noch interessant, im Hebräischen kann man oft «du sollst» mit «du wirst» übersetzen. Und da haben wir nur ein «wie», ein Mühe davon begriffen haben, was das heisst. Als Jesus für uns da hat, dann wird das automatisch «du wirst den Herrn lieben» von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit all deiner Kraft. Jemand hat es einmal schön formuliert, darum habe ich es euch aufgeschrieben, auch im Predigtflyer. Und um das geht es bei dem. Wer sich das wirklich gefallen lässt, was Jesus für uns da hat, der wird auch gern das tun, was ihm gefällt. Oder wer sich von Christus dienen lässt, der dient automatisch auch ihm gern. Das heisst, du sollst oder du wirst Gott lieb haben. Das heisst, ich mache meine Prioritäten oder umgekehrt, ich mache Gottes Prioritäten zu meinen Prioritäten. Der Herr lieb haben heisst, ich halte den Wert und den Maßstab von dem Gott hoch, seine Ordnungen und seine Gebote. Das heisst, wie Jesus gesagt hat, wer mich liebt, der hält meine Gebote, und zwar von Herzen. Und das Schöne dabei ist, das spüren doch unsere Kinder. Das merken sie. Und sie lernen so, ebenfalls das lieb zu haben, was wir lieb haben. Sie lernen so, ebenfalls das zu schätzen, was uns wichtig ist. Vielleicht sehen wir das als Eltern nicht immer sofort. Aber was gesagt wurde in das Herz von einem Kind, vom Evangelium, das kann man nicht so schnell rausnehmen. Ein ermutigendes Beispiel ist eine Frau, die ich gut kenne, die tief in der Esoterik war und heute Vorträge hat vom christlichen Glauben her darüber. Völlig abtaucht in die Esoterik, fanatisch. Sie ist sogar zu diesen Gurus im fernen Osten gereist und hat ihnen gelebt und dort gearbeitet, bis sie immer mehr gemerkt hat, dass auch die Gurus letztendlich Vollblut-Egoisten sind. Der ist eine ganze Welt zusammengehört. Sie hat ihr ganzes Leben und Geld hergegeben für das. Und jetzt die Ernüchterung. Und ihre Ernüchterung kommt ihnen plötzlich in den Sinn, was sie als Kind gehört hat vom Grossmutti. Jahrelang vergessen. Nie daran denkt. Wie die Grossmutti eine gläubige Frau war und sie auf ihrem Schoß gesessen ist. Und sie hat gesagt, das ist noch in den Sinn gekommen, dass Jesus der einzige Weg ist zu Gott. Nur diesen Satz hat sie noch gewusst. Und sie hat gepackt aus dem Nahen Osten und ist, oder aus dem Fernen Osten und ist nach Bern zurückgegangen und hat eine Bibel gekauft. Sie hat nicht mal gewusst, wo man die überkommt. Sie ist einfach in die Läden reingegangen und überall wo kommt man eine Bibel über? Und hat so zum Glauben gefunden. Das ist schön. Und dazu passt auch der Satz aus Sprüche 22, Vers 6, wo heißt: Gewöhne einen Knaben an seinen Weg, so lässt er nicht davon, wenn er alt wird. Aber dazu brauchen wir noch einen dritten Schlüssel. Nämlich der Schlüssel, wie finden wir den Weg, wie finden wir den Türen zu den Herzen von unseren Kindern, zu den Herzen von der nächsten Generation. Und auch da können wir Antwort über in diesem Text, nämlich durch das Einprägen von Gottes Wort bei unseren Kind und Kindeskindern. Ich lese das nochmal. Und diese Worte, Vers 6, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen. Es fängt also bei uns Erwachsenen, bei uns Älteren an. Und du sollst sie deinen Kindern einprägen oder einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt oder unterwegs bist, wenn du dich niederlegst oder aufstehst. Du sollst sie deinen Kindern einschärfen, Gottes Wort, und einprägen, wenn du in deinem Hause sitzt. Ja, wenn sitzen wir in unserem Haus? Was treibt uns normalerweise regelmäßig immer wieder zusammen? In unserem Haus, in unserer Familie. Es ist doch der Hunger. Die gemeinsamen Mahlzeiten. Das sind so die besonderen Momente, wo wir miteinander in unserem Haus zusammensitzen. Und gerade die gemeinsamen Mahlzeiten sind gute Gelegenheit, von Gottes Wort zu reden. Gemeinschaft mit Jesus pflegen. Durch ein Tischgebet. Durch eine Tischandacht. Ich weiß, das ist nicht so trendig, auch in der christlichen Welt. Auch unter den Christen heisst es immer wieder, so ein Tischgebet, das ist doch peinlich, das ist untereinander, das ist doch unpassend. Wisst ihr was? Das kann tatsächlich peinlich sein. Denn nämlich, wenn zum Beispiel der Hausvater Jahr aus, Jahr ein immer das gleiche Tischgebet runterplappert. Ich bin ja in vielen Häusern gekommen in meinem Dienst. Und habe viele Tischgebete gehört. Und in dem Verband, wo ich aufgewachsen bin und gearbeitet habe, hat man vor allem ein Tischgebet gekannt. Ich tue es euch vorbeten. Im ersten Jahr tun es meistens so: Segne Vater diese Speise uns zur Kraft und dir zum Lob und Preise. Amen. Und wisst ihr, wie es nach 10 Jahren auftönt? Segne Vater diese Speise uns zur Kraft und dir zum Lob und Preise. Und wisst ihr, wie es nach 20 Jahren tönt? Ich habe das oft gehört. Und ich habe manchmal gedacht, was denken unsere Kinder? Was kommen unsere Kinder für ein Gottesbild über? Mit keinem Hund reden wir so. Mit dem lebendigen Gott. Aber jetzt nicht das Tischgebet abschaffen, ja nicht. Das Tischgebet ist eine gute Sache. Ich möchte ermutigen. Ich habe gemerkt, ich habe auch angefangen, bei meinen Kindern so zu beten. Ein anderes aber. So regelmässig. So ein Kind merkt ja, der Papa ist gar nicht bei der Sache. Er hat ja das Schlussgebet am Anfang gebeten, hat es ja nicht einmal gemerkt, aber Kinder merken es. Die haben gemerkt, aber nie etwas anfangen, etwas ändern. Ich habe das bis heute gehalten, das ist eine gute Sache. Einfach ein freies Herz, ein freies Gebet aus dem Herz, und zwar möglichst kurz. Und wisst ihr, was das Tolle ist, und das möchte ich vor allem auch den jungen Eltern sagen, so kann man alle Sachen auch vom Alltag gerade reinnehmen, die frisch sind. Jesus, danke vielmal, dass du geholfen hast, dass die Mami noch die Wäsche abnehmen konnte, noch gerade bevor es angefangen hat zu regnen. Und Jesus, du siehst, der Peter hat am Nachmittag eine Matheprüfung, nebst dem Dankgebet natürlich. Hilf ihm dabei. Und von der Tante Emmy haben wir gehört, dass sie kurzfristig ins Spital hat müssen. Bist du ihr ganz nach? Amen. Und Kinder lehren, dass Alltag und Glaube zusammengehören. Das ist nichts Schlimmeres, als wenn Kinder den Eindruck haben, Glaube ist etwas, was hier in der FG passiert. Dann tun wir ein bisschen fromm, wir reden ein bisschen fromm, wir singen ein bisschen fromm. Aber sobald wir zum Haus aus sind, hat das keine Bedeutung mehr. Das Schlimmste, was es gibt. Und gerade durch Tischgebet können wir den Alltag ganz auf natürliche Weise kurz einbeziehen. Du sollst Gottes Wort deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt. Tischandachten sind auch eine gute Sache. Ich weiss, Ich weiss, dass auch das einige peinlich finden, auch unter den Christen. Wichtig ist natürlich, dass zueinander kurz ist. Und dass sie auch kindgerecht ist. Ich habe da nur als Ermutigung, falls jemand interessiert, so Andachtenbücher, die wir gesucht und gefunden haben. Eine Zeit haben wir das Buch gehabt. Anpasst an unsere Kinder, sind ganz kurze Andachten. Wo kommt der Sauerstoff her? Oder ein nützlicher Tannenzapfen? Oder Papa hat eine gute Idee? Immer so Geschichten mit der Bibel verbunden, aus dem Alltag. Und was wir heute noch brauchen als Tischandacht, ich finde das etwas Geniales, die helle Straße. Gute, lebendige, bibelfundierte Kurzandachten für gross und klein. Und es gibt noch vieles, vieles mehr. Aber ich möchte noch etwas dazu sagen. Es gibt in jeder Familie auch Phasen, wo Kinder das nicht so toll finden. Das Tischgebet wie auch Tischandachten. Und jetzt ist es wichtig für uns Eltern, dass man nicht immer so schnell aufhört. Weil das hat auch eine geistliche Dimension. Das ist umkämpft. Satan will nicht, dass Jesus im Zentrum ist für unsere Familie. Satan will nicht, dass unser Leben unter einem Ja, unter einem Segen Gottes ist. Er versucht uns dafür Zeit zu rauben. Dass wir für das Wichtigste keine Zeit mehr haben, dass wir Gott vergessen. Er bringt immer wieder Götze in unser Leben hinein, wo uns so viel Zeit absorbiert, dass wir für den lebendigen Gott keine Zeit mehr haben und seine Prioritäten. Und darum brauchen wir immer wieder den dritten Schlüssel. Gottes Wort uns selber und unseren Kindern einschärfen. Wenn du dich niederlegst und aufstehst. Ja, wen ist denn das? Dazu gehören Gute-Nacht-Geschichten. Aus der Bibel oder später dann auch Bibellesehilfe für Kinder. Oder auch das Gebet an der Bettkante. Hilfreich ist, auch wenn man Kinder schon früh anleitet, selber zu beten. Nicht nur, lieber Heiland, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme. Gut, mit dem habe ich eh Mühe, wie das theologisch so ein bisschen schräg ist. Sondern dass Kinder auch schon mit einfachen Worten sie ermutigen, selber auch ein Gebet auszuformulieren. Immer wieder neu. Ich habe viele Jahre auch viele Familien dürfen beobachten durch meine vorgehende Tätigkeit, wie es mich interessiert hat. Auch Familien, wo die Kinder den Glaubensweg gegangen sind später. Und mir ist noch eins aufgefallen, und ich möchte weitergeben. Bei mehreren Familien, wo alle Kinder oder die meisten Kinder später auch den Glaubensweg gegangen sind, haben die Weisen, vor allem die Mütter, dass sie jeweils noch gebetet haben, bevor die Kinder das Haus verloren haben. Bevor sie in die Schule gegangen sind. Einfach ein Gebet, ein Segnungsgebet. Der junge FEG-Prediger von der FEG Wiel hat sogar erzählt, dass die Nachbarkinder extra früher noch gekommen sind, um sie abzuholen für die Schule. Dass ihre Mutter auch noch für sie betet und auch noch ein Segen ausspricht. Ist das nicht schön? Bei ihnen ist ja nicht betet worden. Und auch da gilt, gewöhne einen Knaben an seinen Weg, so lässt er nicht davon, auch wenn er alt wird. Die Juden haben das ja wortwörtlich praktiziert. Ich möchte da nicht viel darüber sagen, das kennen wir alle, so mit Lederriemen, wo das Kästchen hergetan haben, wo eben das drin geschrieben ist, genau die Worte auf einem Papier oder Pergament oder da oben, bei den Stirnen. Steht auch in diesem Text, aufgrund von dem haben sie es gemacht. Oder an den Häusern beim Eingang. Aber ich glaube nicht, dass Gott das so gemeint hat. Gott will nicht primär äußere Formen, sondern er will, dass sein Wort auch unseren Alltag durchdringt. Auch die Ferien, auch die Freizeit. Das Kind hat einmal die Eltern gefragt, wo sie in den Ferien waren, macht Gott eigentlich auch Ferien? Eine gute Frage. Und so, wenn wir uns ermutigen lassen, wir haben grosse Verantwortung für die nächste Generation, für unsere Familie, und wir wollen nicht zulassen, dass die Medien unsere Kinder völlig abfüllt. Wir müssen uns dann nicht wundern, wenn sie später dann zu sind für das Evangelium, völlig immun sind für das Evangelium. Sondern wir wollen uns ermutigen, uns immer wieder dieser Herausforderung zu stellen. Auch wenn wir Widerspann spüren. Wir wollen uns ermutigen, die Schlüssel, die uns geschenkt sind, zur Erneuerung der Familie immer wieder auch zu aktivieren. Im Wissen, dass wir das nicht aus eigener Kraft tun müssen. Sondern im Wissen, dass Jesus uns beisteht und dass Jesus uns die nötige Kraft gibt. Amen. Ich würde noch gerne mit uns beten. Danke, Vater im Himmel, im Namen von deinem Sohn Jesus Christus, dass du uns viele gute Worte geschenkt hast, die lebensfördernd sind, die ewig tauglich sind. Danke auch für deine guten Gebote, die uns helfen, den rechten Weg zu finden in unserem Leben, dass wir uns nicht verirren. Und danke, Jesus, dass wir dich selber dürfen haben und dass du uns zuerst geliebt hast. Dass du uns gestorben bist, dass du verstanden bist, aufgefahren bist zum Vater, bevor wir überhaupt gelebt haben. Und hilf, dass wir alle dürfen Wegweiser sein, Orientierungspunkt für andere Menschen und besonders auch für die nächste Generation, für unsere Kinder. Segne unsere Kinder, segne unsere Familie, junge Familie unserer Gemeinde. Segne auch die Familie mit schon grösseren Kindern, auch wir brauchen dich, Jesus. Segne auch die ältere Generation, die Leidenden, die Kranken, die Gebrechlichen. Amen.